So, und dann nochmal ein schönes, gesundes neues Jahr. Und wir steigen direkt in Kapitel 4 wieder ein. Da haben Sie ein paar Sachen im Stütapi, so ein paar Notizen, die werden wir heute brauchen. Jedenfalls gehe ich mal schwer davon aus, dass wir bis zum Ende von Kapitel 4 kommen. Mal gucken, ob wir den letzten Satz noch ausmitfügen. Wir erinnern uns erstmal kurz, was so passiert ist. Wir haben in Kapitel 4 den Satz von Probinus bewiesen, mit zwei Aussagen, bei denen ich schon angekündigt habe, dass die nochmal wiederkommen, in etwas anderer Form. Das werden wir heute sehen. Die kommen wieder in Form einer Bilinearform, für die wir eine Orthonormalbasis finden. Und dann sehen wir später die sogenannten Orthogonalitätsrelationen. Das heißt, Satz 4.1 wird uns heute sehr beschäftigen. Und dann haben wir noch gesehen, so als ein weiteres Highlight am Ende der letzten Vorlesung, dass die Werte, die Charakterwerte, sich als Summen von Einheitswurzeln schreiben lassen. Das war ein schönes Resultat, das wir am Ende der letzten Vorlesung gesehen haben. Wir haben auch gesehen, was komplexe Konjugation macht. Das ist auch Thema in den Übungen. Sprechen wir also nächste Woche noch ein bisschen mehr drüber. Und heute benutzen wir das alles. In Satz 4.5 haben wir unsere Standardvoraussetzung. Und wir zeigen, dass die irreduziblen Charaktere eine Basis bilden über C für den Raum der Klassenfunktion. Insbesondere wissen wir dann also, dass die Anzahl der irreduziblen Charaktere dasselbe ist wie die Anzahl der konjugierten Klassen von G und dass man jeden Charakter als C-Linear-Kombination von irreduziblen Charakteren schreibt. Das steckt hier mit drin. Denn jeder Charakter ist ja eine Klassenfunktion. Wenn wir hier also mit den irreduziblen Charakteren eine Basis haben, dann können wir insbesondere die Charaktere so darstellen. Das schreibe ich also nochmal abgekürzt hin. Die Anzahl der irreduziblen Charaktere ist die Anzahl der konjugierten Klassen von G. Das mache ich so ein bisschen abgekürzt. Dieses Hashtag-Zeichen hier benutze ich gerne für Anzahl, wenn ich das nicht ordentlich mache mit Mengenschreibweise und so. Und jeder Charakter von G ist eine C-Linearkombination in der Menge der irreduziblen Charaktere. Das werden wir ganz oft verwenden, deswegen ist es wichtig, dass es da einmal deutlich sichtbar und zitierbar steht. Los geht's. Es sei denn, Sie haben jetzt direkt zu irgendwelcher Notation oder irgendwelchen Begriffen Fragen. Denn wenn wir jetzt wieder reinkommen im neuen Jahr, dann geht es ja auch darum, dass wir uns erinnern, gegebenenfalls Begriffe wiederholen. Okay. Ich behaupte, dass wir schon wissen, dass die Anzahl der irreduziblen Charaktere die Anzahl der konjugierten Klassen ist, dass wir deswegen die Dimension dieses Raums der Klassenfunktionen schon kennen und deswegen nur nachprüfen müssen, dass die Menge der irreduziblen Charaktere eine der beiden Basiseigenschaften erfüllt, also die Erzeugniseigenschaft oder die lineare Unabhängigkeit. Und dazu bastle ich mehrere Resultate zusammen, die schreibe ich jetzt einmal hin. Die sind sozusagen numerisch in der richtigen Reihenfolge, aber nicht unbedingt in der Art der Argumentation. 2,17, 3,7, 3,9 Teil C und 4,2. Ich schreibe einen Satz an und dann erkläre ich das nochmal kurz. Da steht drin, dass die Anzahl der paarweise verschiedenen nicht isomorphen einfachen CG-Modulen und damit ja auch die Anzahl der und der nicht äquivalenten irreduziblen Darstellungen von G über C dasselbe ist. Also genau, das, was ich gerade gesagt habe. Die Anzahl der irreduziblen Charaktere ist dasselbe wie die Anzahl der paarweise unterschiedlichen beziehungsweise nicht isomorphen CG-Modulen. Das sind diese Resultate, 4-2 und 3-10. Über diese Anzahl wissen wir aber noch was. Wir wissen nämlich, dass die Anzahl der irreduziblen Charaktere, also dieser Isomorphie-Klassen, dasselbe ist wie die Dimension von dem Rahmen der Klassenfunktionen. Das steht in Lemma 3.7 und 2.17. Und wenn wir das jetzt also kombinieren, dann sehen wir, dass es auch die Anzahl der konjugierten Klassen von G und damit steht halt das. Das heißt, wir bauen über mehrere Schritte aus vorherigen Resultaten das alles zusammen. In, genau. 4.2, das ist diese Aussage, dass nicht-isomorphe G-Modulen auch unterschiedliche Charaktere haben. Das brauchen wir, um zu wissen, dass es für die, dass es um die irreduziblen Charaktere zu zählen, reicht, wenn man diese Isomorphie-Klassen zählt. Das ist 4.2. Okay, das haben wir jetzt also alles, wenn wir das alles zusammenbauen. Wir haben, dass die irreduziblen Charaktere zumindest von der Anzahl her ein Kandidat sind für eine Basis für diesen Raum über C. Ja gut, aber wenn die Anzahl schon stimmt, dann reicht es ja, wenn man eine der Basiseigenschaften zeigt und ich habe mich für lineare Unabhängigkeit entschieden. Das heißt also, dass wir uns eine Linearkonvention hinschreiben. Moment, muss ich mir irgendwie Notation hernehmen. Jetzt muss ich den Namen geben, damit ich eine Linearkonvention hinschreiben kann. Die nenne ich hier 1 bis hier n. Jetzt kommen noch Skalare aus C für eine Linearkonvention und die nenne ich Lambda 1 bis Lambda n. Über den wir gerade reden, also 0 in dem Vektorraum Kfg. Und wenn wir uns erinnern, der Raum der Klassenfunktionen war ja einfach der Raum der Abbildung von G nach C, die auf konjugierten Klassen konstante Werte annehmen. Was ist die 0 in diesem Vektorraum? Na, das ist die Nullabbildung. Das heißt, hier muss in dieser Linearkonvention als 0 aus Kfg stehen, also die Nullabbildung. Und was wollen wir zeigen? Naja, so wie immer bei linearer Unabhängigkeit, wir wollen zeigen, dass diese ganzen Skalare ja null sind. Und das machen wir, indem wir den schon angekündigten Satz 4.1 drauf werfen, beide Teile, und dann kombinieren wir das noch mit Lemma 4.4 mit der komplexen Konjugation. Ich fange mal an, das hinzuschreiben und dann sage ich, was da immer wo eingeht. Ich beginne damit, dass i und j verschieden sind. Dann fange ich an mit Satz 4.1 Teil A. Denn, wir erinnern uns, da ging es um Charaktere, die zu unterschiedlichen bzw. nicht äquivalenten Darstellungen gehören. Das war 4.1a. Und wenn man da so eine gewisse Summe bildet über alle Gruppenelemente und solche komischen Produkte, das schreibe ich gleich hin, dann kam 0 raus. Daher kommt das also, was ich jetzt mache. 0 ist die Summe über alle Gruppenelemente, über die Charakterwerte, wenn ich chi von d multipliziere mit chi j von d hoch minus 1. Genau so steht das im Satz. Und dass der hier anwendbar ist für I und J, wenn die verschieden sind, das liegt daran, dass wir wissen, dass diese Charaktere zu nicht isomorphen Modulen gehören. Hier geht also Satz 4.1 an. Okay, und jetzt schreibe ich das um, denn wir wissen ja mit Lemma 4.4b, dass dieser Charakterwert hier von G hoch minus 1 dasselbe ist wie der von G, wenn ich den Komplex konjugiere. Also steht da so. J komplex konjugiert. Von chi j von g komplex konjugiert. So, 4, 4, 4. aber nur für ihn. Und diesmal verwende ich wieder 44b, aber nicht 41a, sondern 41b. Das ist ja der Fall, wo man zweimal den gleichen Modul, beziehungsweise jetzt zweimal den gleichen errichteten Charakter benutzt. Da haben wir jetzt die Gruppenordnung. Dasselbe ist wie so eine ähnliche Summe. Hier über alle Gruppenelemente, aber diesmal bilde ich halt die von G mal die von G plus 1. Und dann kommt wieder der Mann 44b und sagt, ich kann hier statt G hoch minus 1 zu nehmen, G nehmen und dann komplex konjugieren. Also verwende ich das als 1b. Und jetzt nochmal der Mann 44b. Dann steht halt die Summe über die Gruppenelemente. Ich lasse mal nach links Platz, damit ich ein bisschen erklären kann, was jetzt die Idee ist. Denn ich möchte das zusammenbasteln damit, dass wir da oben diese Linearkorrelation stehen haben für die Nullabbildung. Also möchte ich jetzt was hinschreiben, was kompliziert aussieht, aber was einfach nur Null ergibt. Und wir sehen gleich warum. Ich schreibe mal das an. Ich summiere alle Gruppenelemente. Dann kommt Ci von G. Und wir multiplizieren jetzt mit etwas ausgewertet an der Stelle G, nämlich Lambda I, Entschuldigung, Lambda 1 mal Chi 1 und so weiter bis Lambda N mal Chi N. So, das ist einfach erstmal irgendeine Abbildung. Die kann ich bei G auswerten und das jetzt komplex konjugieren. Und jetzt starten wir da kurz drauf. Denn was hier steht, ist ja einfach eine Abbildung ausgewertet bei G. Aber diese Abbildung, die da steht, diese Linearkombination, da haben wir da oben hingeschrieben, das soll die Nullabbildung sein. Das heißt, wenn ich die auf dieses Gruppenelement werfe, egal auf welches, kommt immer 0 raus. Dieser Wert hier hinten ist also immer 0. Wenn ich den komplex konjugiere, kommt immer noch 0 raus. Wenn ich den mit irgendwas multipliziere, kommt immer noch 0 raus. Das heißt, diese ganze Summe ist 0. Das ist aber gut. Denn wir sehen jetzt ja, das ist ja der ganze Witz bei der Sache, dass wir das so aufteilen können, dass wir dann immer Kombinationen sehen von chi i von g mit irgendeinem Vorfaktor und dann irgendeins dieser chi's von g komplex konjugiert. Das heißt, wir sehen genau die Bestandteile, über die wir uns oben Gedanken gemacht haben. Und an einer Stelle treffen i und i aufeinander und an den anderen Stellen sind i und j verschieden. So, was passiert, wenn i und j verschieden sind? Na, jedes Mal hier, wenn I und J verschieden sind, dann habe ich hier so eine Summe stehen, wenn ich das auseinanderschreibe, die so aussieht wie die da oben. Das heißt, da kommt jedes Mal 0 raus. Die einzigen Terme, die nicht wegfallen, sind die, wo für jedes Gruppenelement, wo hier dieses I und das gleiche I hier in dieser Summe zusammentreffen. Und was haben wir dann? Na, dann haben wir da Lambda I stehen, mal Chi I von G komplex konjugiert. Nur das bleibt übrig, alles andere fällt weg. Platz. Dann habe ich die Summe über alle Gruppenelemente. Chi von G mal Lambda I mal Klammern, Lambda I mal Chi von G komplex konjugiert. Was anderes bleibt nicht übrig. Ach so. Lambda I ist aber immer das gleiche Lambda I, das hängt nicht von den Gruppenelementen ab. Kann ich also rausziehen. Und dann bleibt da genau die Summe stehen, die wir hier haben. Immer das gleiche Gruppenelement, immer der gleiche Charakter und hier komplex konjugiert. Und wenn wir nach links schauen, sehen wir, da kommt die Gruppenordnung raus. Ja. Also haben wir jetzt Lambda I mal die Gruppenordnung ist 0. Sehr interessant. Das Ganze findet in dem Fall sogar innerhalb der ganzen Zahlen statt. Nee, im Körper C, denn Lambda I ist, Moment, genau, Lambda I ist eine komplexe Zahl. Wir sind da so ein Körper C. Na, alles klar. das ist ein Körper, das Produkt von zwei Sachen ist Müll, die Gruppenordnung ist auf keinen Fall Müll, also ist man ja eben gefallen. Das war's. Skeptischer Blick?
Also Lambda I wird doch auch noch komplex kombiniert. Also
ach so, ja, aber guter Punkt trotzdem. Ja, danke. Den Schritt überspringe ich jetzt. Erstmal folgt hier Lambda I Stern ist 0, aber bei komplexe Konjugation im Körperautomorphismus ist es dann auch Lambda I. Guter Punkt. Das war die lineare Unabhängigkeit und mit dem ganzen Vorgeplänkel wussten wir, dass das reicht. Also sind wir hier schon fertig. Okay? Dann können wir jetzt das nächste Lemma beweisen. Das hat nochmal so eine ähnliche Qualität und dann kommt unser inneres Produkt, also unser Skalarprodukt, dann können wir ein bisschen lineare Algebra machen sozusagen. Lemma 4,6. Übliche Voraussetzung. Und ich schnappe mir wieder die irreduziblen Charaktere. Das gilt also G. Und es sei F plus F. Und Chi 1 bis, ich muss mal gucken, ja, die heißen so. Chi 1 bis Chi N. Die irreduziblen Charaktere von G. Dann gilt, das ist das, was ich auch sonst gerne als Übungsaufgabe stelle, aber diesmal nicht. Dann gilt wenn ich die Summe bilde über die Werte der ganzen Charaktere über das Einzelne in der Gruppe. Das heißt, ich nehme jeden irreduziblen Charakter, werte ihn immer bei der 1 der Gruppe aus, bilde das Quadrat und summiere jetzt über alle irreduziblen Charaktere. Wenn ich das mache, dann kommt die Gruppenordnung raus. Und wie wir gleich sehen werden, kann man daraus schlussfolgern, dass wenn unsere Gruppe abelsch ist, dass dann alle Charakter gerade 1 sein müssen. 1 sein müssen. Falls G abelsch ist, gilt, das schreibt man in Klammern daher, weil das nämlich daraus folgt, dass der Charakter grad 1 ist. Zur Wiederholung, der Charaktergrad ist einfach der Wert an der Stelle 1 der Gruppe. In anderen Worten ist das die Dimension eines dazugehörigen einfachen Moduls, der Grad der Darstellung, bla bla bla, ist alles dasselbe. Ich bleibe der Tafel. Das reicht dafür.
Ja. Was steht an den Klammern hinter Gilt?
Daher. Das ist ein bisschen geschmiert. Daher. Wir wissen mit Lemma 3,9b, dass Chi I vom 1-Element der Grad der Darstellung ist. Das habe ich ja gerade auch schon gesagt. Und der Grad der Darstellung ist die Dimension des dazugehörigen einfachen Modus. Das habe ich auch gerade schon gesagt. Und das entsprechende Zitat dazu ist Lemma 3,9. Fangen wir also an, das ein bisschen zu schreiben. Indem man sich anguckt, wie viele paarweise nicht isomorphe CG, einfache CG-Module es gibt Und aus jeder solchen Isomorphie-Klasse schnappt man sich ein, nimmt die Dimensionen, bildet die Quadrate, summiert darüber und dann kriegt man die Gruppenordnung. Deswegen folgt die erste Aussage, diese Summenformel. Aus diesem Lemma, was habe ich gesagt? 2,17? Genau, 2,17b. Wovon hängt denn ab, wie viele Summanden wir in dieser Summe haben? Na, die Anzahl der Summanden ist die Anzahl der irreduziblen Charaktere. Diese Anzahl ist wiederum die gleiche wie die Anzahl der Isomorphie-Klassen von einfachen CG-Modulen. Diese Anzahl ist wiederum dieselbe wie die Anzahl der kollidierten Klassen von G. Dieses Spiel werden wir häufiger spielen. Um also dahin zu kommen, zu sehen, wie viele Summanden ich habe, muss ich wissen, wie viele konjugierten Klassen G habe. Bei einer arischen Gruppe ist das besonders einfach. Die hat nämlich lauter einelementige konjugierten Klassen. War gestern erst wieder Thema in der Übung. Eine einelementige konjugierten Klasse zu bilden, ist gleichwertig damit im Zentrum zu liegen. Jetzt wissen wir also, dass in dieser Summenformel so viele Summanden stehen, wie G Elemente hat. Die Mächtigkeit von G, die Ordnung von G. Wenn wir jetzt einmal auf diese Formel starren und uns überlegen, was das bedeutet, gucken wir mal. Diese Charaktergrade sind Dimensionen, also natürliche Zahlen. Und es sind, die gehören zu einfachen Modulen, also sind das auch wirklich natürliche Zahlen, mindestens eins, nicht nur. Wir haben ja also lauter solche natürlichen Zeilenstellen, solche Quadrate, wie gesagt, alle nicht null. Die Anzahl der Summanden ist jetzt die Gruppenordnung, aber rauskommen soll auch die Gruppenordnung. Naja, und da wir dann hier irgendwas Negatives haben und sich also nichts wegkürzen kann, müssen dann all diese Summanden 1 sein. Das heißt, alle diese einfachen Modulen haben Dimension 1, dementsprechend alle Charaktergrade. Das ist nur. Na, ich habe oben einen hergenommen. Wir sehen jetzt schon, wie hier die ganze Zeit das Wissen aus den letzten Kapiteln immer so zusammenfließt und darüber auf eine ähnliche Art und Weise. Ich werde noch bestimmt 20 Mal sagen, dass irgendwelche Anzahlen gleich sind. Also Anzahl der irreduziblen Charaktere, Anzahl der konjugierten Klassen, bla bla bla. Das wird jetzt noch oft passieren. Hier kommt das versprochene sogenannte innere Produkt unter unserer Standardvoraussetzung. Und das definiere ich, bevor ich das definiere, möchte ich motivieren, woher es kommt. Gucken wir doch nochmal auf Satz 4.1. Wenn wir Teil A ein bisschen anders lesen, dann können wir den doch lesen als: Wenn ich zwei irreduzible Charaktere habe, die verschieden sind, dann ist dieser komische Summenausdruck da 0. Wenn ich also so einen Ausdruck dieser Form definieren würde als inneres Produkt, dann würden die sozusagen senkrecht aufeinander stehen, diese beiden Charaktere. Das ist die Idee. Bei B würde stehen, wenn man das so definiert, dass der gleiche Charakter mit sich selber Formwert Gruppenordnung hat. Wir werden es also gleich noch normieren. Denn Ziel wird sein, dass die irreduziblen Charaktere für die Form, die wir jetzt definieren, eine Orthonormalbasis bilden. Das heißt, wir wollen nicht nur, dass sie senkrecht aufeinander stehen, wir wollen auch, dass sie mit sich selber Formwert 1 haben. Daher kommt dann gleich in der Definition, dass wir alles nochmal mit 1 durch Gruppenordnung normieren. Das war Motivation. Jetzt kommt die Definition. Und ich mache es ein bisschen allgemeiner. Und zwar für alle Klassenfunktionen von G. Und die Notation für dieses innere Produkt sind runde Klammern, wo ich die Klassenfunktion reinschreibe. Und dann schreibe ich unten ein G dran, damit man sieht, dass dieses innere Produkt sich auf die Gruppe G bezieht. Das liegt daran, dass wenn man die Theorie jetzt in die Richtung weiterentwickelt und man alles auch für Untergruppen macht, man dann ja auch dieses innere Produkt auf die Untergruppe einschränken könnte. Und das werden wir auch sehen, dass das interessant ist, aber jetzt noch nicht. Aber deswegen steht dieses G da dran. Das heißt, ich verwende nicht so, wie man es häufig macht, so Spitzenklammern oder so. Oder Leute, die bei mir Lina gehört haben, die kennen da meine Notation für Bilinearformen. Ich verwende jetzt runde Klammern, ein Komma und dieses G da unten dran, um zu markieren, dass die Gruppe G was damit zu tun hat. Und es passiert genau das, was ich angekündigt habe. Wir normieren einmal mit der Gruppenordnung. Und dann kommt aber genau diese Summe. Wir summieren über die Gruppenelemente und dann nehmen wir die Werte von der ersten Klassenfunktion von den Gruppenelementen und die Werte von der zweiten Klassenfunktion von den Gruppenelementen hoch minus 1. Das ist nämlich das, was im Satz steht, was wir zur Orientierung verwenden. Aber da wir ja wissen, dass hoch minus 1 vom Gruppenelement im Charakterwert das gleiche bewirkt, als wenn wir komplex konjugieren, mache ich das. Komplexe Konjugation. So sieht unser inneres Produkt aus. Das innere Produkt von Chi 1 und Chi 2 ist 1 durch die Gruppenordnung mal Summe über alle Gruppenelemente Chi 1 von G mal Chi 2 von G komplex konjugiert. Und das nennen wir inneres Produkt von Chi 1 und Chi 2. Okay, dann haben wir, wie man es ausspricht. Wir haben Notation. Und ich habe jetzt schon die ganze Zeit so darüber geredet, als sei das eine Bilinearform. Es ist nämlich auch eine, sogar noch besser. Es ist ein Skalarprodukt. Das ist also eine Bilinearform bezogen auf den Körper C, die positiv definiert ist und unitär und so weiter. Wir werden gleich einige der Rechenregeln beweisen und manche nicht, weil die irgendwie sofort dastehen. Aber die Grundlage für alles ist jetzt auch wieder dieser Satz 4.1. Und hier schreibe ich einfach alles auf, was ich darüber jetzt wissen möchte. Wie gesagt, manches rechne ich aus, manches nicht. C, also schreibe ich das gleich mal dazu, ein C, Skalarprodukt auf dem Raum der Klassenfunktion für den die irreduziblen Charaktere eine Orthonormalbasis bilden. Für das. Ein Skalarprodukt für das. Nee. Ja, jein, ich weiß nicht. Was ist grammatisch richtig? Die bilden ja eine Basis für den Vektorraum. Ich schreibe es einfach aus. Und die irreduziblen Charaktere bilden eine Orthonormalbasis für den Raum der Klassenfunktion diesbezüglich, also bezüglich dieses Skalarprodukts. Und ich wiederhole nochmal, was wir dafür zeigen müssen. Wir müssen erstmal zeigen, dass es eine C-Bilinearform ist. Eine C-komplexe Konjugation-Bilinearform, um ganz genau zu sein. Komplexe Konjugation ist der Körperautomorphismus, der eine Rolle spielt. Und zwar bei der Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Wir haben ja bei Bilinearformen diese Rechenregeln. Wir haben in der ersten und zweiten Komponente Verträglichkeit mit der Summe. Da zeige ich auch die eine Rechenregel. Und dann haben wir Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation, in der vorderen Komponente einfach so, in der hinteren modifiziert mit einem Körperautomorphismus. Und das ist bei uns die komplexe Konjugation. So, das steckt also drin in C-Skalarprodukt. Und dann steckt noch drin, dass die Form unitär ist. Das heißt, wenn wir die Einträge vertauschen, müssen wir komplex konjugieren. Und dass sie positiv definiert ist, sprich, die ganzen Werte liegen in R und sind größer gleich 0. Und 0 kommt nur dann raus, wenn man hier zweimal die Nullabbildung hat. Also wenn man die Nullanbindung mit sich selber verknüpft. Und dass die Werte in R liegen, bezieht sich darauf, wenn man Werte einer Klassenfunktion mit sich selber bildet. Also wenn man die mit sich selbst ins innere Produkt schreibt. Ich glaube, das sind alle Eigenschaften, die man braucht für ein Skalarprodukt. Und die meisten sehen wir durch Hingucken und mit Satz 4.1. Aber bei diesen Bilinearformrechenregeln habe ich gedacht, zeige ich eine, damit wir einmal sehen, wie das funktioniert. Also wische ich ein bisschen. Und dann gucken wir uns das an. Zeige ich aber nur die Verträglichkeit mit der Summe und auch nur in einer Komponente, weil man dann sieht, was passiert und dann klar ist, wie der Rest läuft. In der Summe. Dann werde ich zeigen. Und die Ortsnormalbasiseigenschaften, die werde ich auch zeigen. Und dabei fallen nebenbei ein paar von den anderen Eigenschaften ab. Das sehen wir dann und dann gucke ich mal, was Sie für Fragen haben. Denn solche Skalarprodukte sind ja jetzt vielleicht schon ein bisschen her. Ja.
Und was bedeutet das BL?
Bilinearform. Ah, verzeihen, das ist Malavina. Das ist bei mir so drin, Bilinearform. Wie haben wir Abkürzung verwendet? OMB ist Orthonormalbasis. Ja. Genau, das ist auch. Dann los. Was brauchen wir für die Verträglichkeit mit der Summe? Ich mache jetzt mal die zweite Komponente. Da brauche ich also jetzt drei Klassenfunktionen. Und das reicht, glaube ich, ne? Genau. Skalar machen wir nicht. Das sieht alles gleich aus. Zeigen also hier an zwei Klassenfunktionen. Dann gibt es. Ich nehme das, was links steht, zuerst. Das heißt, ich habe Chi von G. Und dann nehme ich das, was an der rechten Stelle steht, als zweites. Und das ist das, wo ich komplex konjugieren muss. Also habe ich da stehen Chi 1 plus Chi 2 auf G. Und das Ganze komplex konjugiert. So sieht das aus. Dann. Dann kann ich das auseinanderziehen, denn komplexe Konjugation verträgt sich ja mit der Addition und die Anwendung von diesen Abbildungen auch. Also kann ich hier jetzt Chi 1 von G Stern plus Chi 2 von G Stern schreiben und dann zwei Summen daraus machen. Dann steht da 1 mal und jetzt teile ich das so auf, wie ich gerade gesagt habe. Summe über alle Gruppenelemente, Chi von G mal Chi 1 von G Stern plus Summe über alle hier, mal 1 durch Gruppenordnung, ist genau das innere Produkt von Chi mit Chi 1. Und der zweite, wenn ich da ja auch wieder das 1 durch Gruppenordnung davor stehen habe, ist das innere Produkt von Chi mit Chi 2. Fertig. Erste Komponente sieht genauso aus, Skalarmultiplikation sieht genauso aus und dann hat man halt nur in der zweiten Komponente das mit der komplexen Konjugation und wir sehen auch warum. Ich hoffe, dass diese eine Rechnung das alles zeigt. Ja, dann kann ich eigentlich direkt einmal zeigen, was passiert, wenn ich einen irreduziblen Charakter einsetze. Das klärt dann schon ganz viel. Sein. Na, ich brauche zwei. Sein. die zeigt, was passiert, wenn ich das innere Produkt von Tier 1 mit sich selber bilde. Und daran kann man dann auch ablesen, warum Klassenfunktionen mit sich selber im inneren Produkt immer Werte größer gleich 0 haben, also reelle Zahlen und Werte größer gleich 0. Das sieht man daran. Und man sieht auch direkt noch mehr. Das machen wir jetzt einmal. So, das ist jetzt Chi 1 mit sich selber im inneren Produkt. Nach Definition 1 mit Gruppenordnung mal Summe über Gruppenelemente. Starren wir da mal kurz drauf. Hier an der zweiten Stelle, Chi 1 von G komplex konjugiert, steht ja Chi 1 von G hoch minus 1 mit Lambda 4 4b. Das heißt, es ist einfach nur eine andere Formulierung von dieser seltsamen Summe aus Satz P1, Teil B. Und da steht, dass bei dieser Summe die Gruppenordnung rauskommt. Also haben wir 1 durch Gruppenordnung. Damit habe ich jetzt schon einen Teil von einer Orthonormalbasis. Wir wissen ja, dass die irreduziblen Charaktere eine Basis bilden für den Raum der Klassenfunktionen. Das haben wir also schon mal. Und jetzt habe ich gezeigt, dass die Basisvektoren mit sich selber Formwert 1 haben. Und ich behaupte, dass man an dieser Art Rechnung auch sehen kann, warum bei allen Klassenfunktionen da reelle Zahlen rauskommen. Denn man hat halt immer so eine komplexe Zahl multipliziert und komplex konjugiert. Und man schreibt ja die Leute als Linearkonvertierung in irreduziblen Charakteren. Wenn man dann alles so hinschreibt und ausmultipliziert, dann hat man entweder verschiedene irreduzible Charaktere, die zusammentreffen. Und wir sehen gleich, dass die senkrecht aufeinander stehen. Das heißt, diese ganzen Terme fallen weg. Und was übrig bleibt, sind immer nur Terme dieser Art. Und da hat man dann ja immer so eine Summe von zwei Quadraten. Wenn Sie sich erinnern, wie das funktioniert, komplexe Zahlen, weil komplex konjugiert ist, das sind immer Summen von zwei Quadraten, das heißt, es sind reelle Zahlen, die nicht negativ sind. So, das heißt, dass diese Rechnung schon ganz viel zeigt von dem, was da im Skalarprodukt drinsteckt. Und dass die wirklich senkrecht aufeinander stehen, die verschiedenen irreduziblen Charaktere, das machen wir jetzt auch noch kurz. Jetzt machen wir das andere Produkt von Chi 1 und Chi 2. Und ich schreibe einfach nochmal kurz alles hin. Und dann gehe ich weiter. Durch die Gruppenordnung mal Summe über die Gruppenelemente, Chi 1 von G mal Chi 2 von G Stern. Chi 2 von G Stern kann ich mit Lemma 4 4b ersetzen durch Chi 2 von G hoch minus 1. Und wenn wir das dann vergleichen mit Satz 4 1a, dann sehen wir, dass die Summe, die da steht, genau dieser Term ist, der in Satz 4 1a steht und bei den 0 rauskommt. Ist also völlig egal, ich multipliziere jetzt noch mit irgendwas, aber am Ende kommt 0 raus. Deswegen stehen verschiedene irreduzible Charaktere bezüglich dieser Form senkrecht aufeinander. Naja, und dann ergeben diese beiden Sachen zusammen alles andere, was ich gesagt habe. Das sind die einzigen Rechnungen, die man sehen muss.
Gut, das folgt jetzt.
Ja, jetzt sehen wir im Prinzip nochmal ein Argument, was ich gerade schon gemacht habe. Aus diesen Rechenregeln folgt jetzt, dass wenn wir das innere Produkt wirklich hinschreiben wollen von zwei Klassenfunktionen, noch einfacher ist es für Charaktere, dass wir dann im Prinzip nur die Koeffizienten aus den Linearkonversionen kombinieren müssen. Das heißt, das Ausrechnen dieser Werte für das innere Produkt ist nicht so schlimm, wie man im ersten Moment denken könnte. Das schreibe ich einmal auf. Die Funktion sollte ich behalten. Ist das denn Korollar? Ja, Korollar 4,8. Die Voraussetzungen brauchen wir auch. Und dann sieht das so aus. Mm-hmm. Ja. Ich schreibe mal direkt alles als Linearkonvention hin. Dann ist es einfacher. Sein Kraft L. Dann möchte ich irreduzible Charaktere hernehmen. Die 21. Und dann möchte ich Linearkonventionen damit bilden. Und zwar zwei, die verschieden sein dürfen. Also brauche ich noch Koeffizienten. Und die nenne ich Lambda 1 bis Lambda K und μ 1 bis μ K. Was ich also da hinschreibe gleich, sind einfach nur Klassenfunktionen. Alle Klassenfunktionen können wir ja als Linearkonvention mit irreduziblen Charakteren schreiben. Nur dass das, was ich jetzt hinschreiben möchte als Ergebnis, sowieso die ganzen Koeffizienten braucht, deswegen führe ich alles direkt ein. Hier steht nämlich, dass wir das innere Produkt von diesen Linearkombinationen, also einmal Summe von 1 bis k über die Lambda chi mal chi und einmal die Summe über die μi mal chi, ups, μi mal, kann ich keine Chis mehr schreiben, Augenblick, μi mal chi, so. Augenblick, stimmt das? I von 1 bis k, das stimmt. Lambda I mal chi ist die erste Linearkombination. Μ I mal chi ist die zweite. Ja, das passt. Und jetzt das innere Produkt. Dann können wir das ausrechnen. Und wenn wir nach rechts gucken, sehen wir auch, warum das so funktioniert. Indem wir einfach die Koeffizienten, die Lambdas und die Μs, immer da, wo die Indizes übereinstimmen, multiplizieren und da muss man immer nur bei den Müs beachten, dass man die noch komplex konjugieren muss. Also Summe von 1 bis k i mal komplex konjugiert. Das ist also, wenn man eine Linearkombination hat, vergleichsweise einfach, das innere Produkt auszurechnen. So kann man das machen. Und das kann man fast durch Hingucken sehen, oder? Denn wenn ich das jetzt ausschreibe und benutze, dass das innere Produkt eine Bilinearform ist, dann kriege ich ja lauter so einzelne Formwerte. Und immer dann, wenn da verschiedene irreduzible Charaktere stehen, dann sind die Formwerte sofort 0. Und wenn da der gleiche steht, dann ziehe ich die Skalare raus und dann ziehe ich halt immer für den gleichen Index i einmal ein Lambda und einmal ein μ raus. Und weil das μ in der zweiten Komponente steht, muss ich komplex konjugieren. Das ist es eigentlich schon, oder? Muss ich da jetzt noch was extra zu anschreiben? Nee. Scheint okay zu sein. Folgt also wirklich, ist wirklich ein Korollar, es folgt wirklich direkt aus Satz 4.7. Atmen Sie mal kurz durch, ich werde ein bisschen wischen und dann kommt das nächste Jahr. Ja, dann kann ich das erstmal so lassen. Oder? Nein, ich glaube, das Lambda ist zu groß. Das sind so mehrere kleine Sachen, das sind mehrere Teile. Ich glaube, da brauche ich einen Tafelplatz. Ja, das sind drei Aussagen in dem Lemma. Und wir haben wieder unsere übliche Voraussetzung G. Okay. Funktionen in irreduziblen Charakteren schreiben. Charaktere sind Klassenfunktionen. Für die gilt es also insbesondere. Und jetzt machen wir eine Aussage über die Koeffizienten.
Und das ist vielleicht überraschend, denn eigentlich sind ja als Koeffizienten alle komplexen Zahlen erlaubt. Bei Charakteren brauchen wir nur natürliche Zahlen und Nullen.
Jeder Quadrat von E ist als N0-Linearkombination in der Menge der irreduziblen Charaktere darstellbar. Mit dieser Abkürzung hier meine ich, einfach um Tafelplatz zu sparen, mit dieser Abkürzung hier meine ich, dass wenn ich so einen Charakter darstelle in der Menge der irreduziblen Charaktere mit Koeffizienten aus C, so wie ich das halt machen kann, dass dann die Koeffizienten in Wirklichkeit schon aus N0 kommen. Das meine ich damit. Und wie wir sehen werden, hier ist es nicht ganz das gleiche, aber es kommt gleich noch Teil C, der sieht so ähnlich aus wie, der sieht so ähnlich aus wie, als ob es ein genau dann wäre. Ja, ich habe darüber nachgedacht, ob man das anders formulieren kann, aber ich lasse es jetzt erstmal so, wie es ist. In Teil B steht, dass man irreduzible Charaktere daran erkennen kann, dass sie mit sich selber Formwert 1 haben. Den Charakter G von G ist irreduzibel genau dann, ich kürze mal genau dann ab mit GDW, genau dann, wenn der Formwert 1 hat mit sich selbst. Und jetzt kommt Teil C. Ja, das ist ein bisschen, ich schreibe es erstmal hin, das ist nämlich knifflig, das richtig zu formulieren. Ich fange an mit der Klassenfunktion Psi. Ich möchte ein Kriterium dafür sagen, wann das ein Charakter ist. Und das Kriterium ist, dass diese Klassenfunktion Psi mit allen irreduziblen Charakteren ein inneres Produkt hat, das in N0 liegt. Charaktere von G und deswegen fülle ich jetzt einmal ein mit Namen. Schreiben kann mit den Irreduziblen und dann brauche ich halt Koeffizienten aus C. Eine solche Darstellung möchte ich aber jetzt gar nicht erst hinschreiben, sondern ich möchte mir nur merken, okay, die gibt es und weil wir mit einem Charakter angefangen haben, gibt es eine Darstellung der Gruppe, zu der dieser Charakter gehört oder wo der herkommt. Zu dieser Darstellung gehört ein G-Modul über den Körper C der komplexen Zahlen. Den könnten wir jetzt V nennen. Und dann haben wir jetzt also im Kopf, okay, wir haben diesen Charakter, dazu gehört eine Darstellung, dazu gehört ein Modul. Und ja, man kann den Charakter schon irgendwie als Linearkombination schreiben, aber diese konkrete Linearkombination interessiert uns im Augenblick nicht, sondern nur, dass es sie gibt. Wenn ich jetzt also noch irgendwie konkret eine Linearkombination basteln kann über C, für diesen Charakter, dann muss es ja die eine sein, die wir vorher schon gesehen haben. Denn Darstellungen in einer Basis sind eindeutig. Einverstanden? Das ist jetzt quasi meine Strategie für Teil A. Sei ein Charakter von mir. C-Linear-Kombination in der Menge der Irreduziblen. Und das Eindeutige kommt daher, dass die Irreduziblen eine Basis bilden für den Raum der Klassenfunktion. So, merken, wir haben so eine Darstellung, sie ist eindeutig. Wenn ich jetzt also eine Darstellung finde mit irgendwelchen Eigenschaften, dann muss das die sein am Anfang. Ich werde jetzt also einfach eine basteln, wo die Koeffizienten natürliche Zahlen oder Null sind. Dann haben wir die Aussage bewiesen. Das mache ich, indem ich mir jetzt ein Modul schnappe zu der Darstellung, von der Chi herkommt. Sei also Delta oder seien Delta eine Darstellung zu Chi und V ein dazugehöriger C-Modul. Dann möchte ich jetzt den Umweg über diesen Modul gehen, um eine Darstellung als Linearkombination zu finden, und zwar mit dem Satz von Masch. So, was ist hier los? Wir arbeiten über C. C ist also Masch abgeschlossen, die Charakteristik teilt nicht die Gruppenordnung, bla bla bla. Das heißt, wir können alle unsere schönen Resultate verwenden, die wir in Kapitel 2 und teilweise auch 3 bewiesen haben für diese Spezialfälle. Ich möchte den Satz von Masch draufwerfen. Jetzt ist V halb einfach. Lässt sich also als direkte Summe von einfachen G-Modulen schreiben. Und dann kann ich mir mal angucken, was unsere Darstellung Delta eingeschränkt darauf macht. Dann kriegen wir nämlich auch entsprechende Einschränkungen, also dann haben wir Einschränkungen der Darstellung, also entsprechende Abbildung, also entsprechende Abbildungsmatrizen. Und davon dann wieder die Spur. Und aus all dem setzt sich dann ja zusammen, wie man Chi berechnet. Das ist jetzt meine Idee. Mit dem Satz von Masch, und das war 2,7, glaube ich. Ja, 2,7. Das ist V halb einfach. Und das heißt, ich kann V schreiben als direkte Summe von einfachen G-Teilmodulen. Das ist vielleicht sinnvoll, dass ich das einmal hinschreibe. Das existieren. Weil der Modul dazu ja einfach ist. Bei der E aus 1 bis H ist die Einschränkung ich nenne die mal Delta I von Delta auf VI irreduzibel. Das heißt, dazu muss dann einer der irreduziblen Charaktere kommen. Zugehörigen Charakter dementsprechend als Summe von den dazugehörigen irreduziblen Charakteren schreiben kann. Wie oft die vorkommen, hängt dann halt davon ab, wie oft man hier isomorphe einfache Teilmodule hat. So erhalten wir, indem wir nämlich einfach diese irreduziblen Charaktere, die hier von den Delta I herkommen, entsprechend aufsummiert, den Charakter Chi nochmal, aber jetzt konkret ausgerechnet über diese Zerlegung. Und wenn man sich die anguckt, dann sieht man ja, naja, wir betrachten nur die irreduziblen Charaktere, die auch wirklich vorkommen. Und wie oft die vorkommen, hängt davon ab, wie oft man da entsprechend isomorphe Modulen hat, aber das ist eine natürliche Zahl oder Null. Daher kommen die Koeffizienten. Und wie am Anfang erklärt, reicht es, wenn man eine solche Darstellung hat, denn die sind eindeutig, weil die irreduziblen Charaktere eine Basis bilden für den Raum der Klassenfunktionen. Das heißt, diese Darstellung, die wir da gefunden haben, muss schon die sein, von der wir am Anfang gesagt haben, dass es sie gibt. Besser A. Ups, hier ist irgendwas verrutscht. Okay, gucke ich einmal, ob Sie da Fragen zu haben. Sieht nicht so aus. Dann kommt jetzt B. Was war noch mein B? Ich habe es vergessen. Ein Charakter ist irreduzibel genau dann, wenn. Ah, okay. Dann fangen wir an mit. Ja, das sind zwei Richtungen und die eine kennen wir schon. Von links nach rechts. Wenn der Charakter irreduzibel ist, dann wissen wir schon, dass der mit sich Formwert 1 hat, weil wir ja gerade vorher uns überlegt haben, dass die irreduziblen Charaktere eine Orthonormalbasis bilden. Das heißt, das wissen wir schon. Sei ich irreduzibel? Dem Satz vorhin, keine Ahnung, welche Nummer der hatte, 4, 6, 4, 7, 4, 7. Genau. Satz. Also muss die andere Richtung irgendwie interessanter sein. Dann fangen wir damit an. Jetzt sage ich hier einen Charakter von B. Wissen wir denn? Wir wissen doch nur, dass man den, weil er ein Charakter ist, als Linearkonvention mit irreduziblen Charakteren schreiben kann. Ach so, immerhin. Wir wissen aus Teil A, dass in dieser Linearkonvention dann nur natürliche Zahlen und Null vorkommen. Das ist gut. Das können wir doch mal ausnutzen. Mit A haben wir unsere irreduziblen Charaktere noch? Ja, da oben. Die 1 bis die n. Mit A seien also jetzt, da brauchen wir irgendwelche Koeffizienten. Wie will ich die nennen? Lambda 1 bis. Ja, Lambda 1 bis Lambda n. Seit Lambda 1 bis Lambda n aus der 0. So. Dass ich mein T schreiben kann als Lambda 1 mal Kalt und so weiter. Ich erlaube den Koeffizienten 0 jetzt ausdrücklich. Das heißt, falls ich nicht alle Irreduziblen brauche, dann schreibe ich halt den Koeffizienten 0 davor. Und dann rechne ich das innere Produkt aus. Und wir haben noch gerade da oben, da steht noch die Formel, Korrelat 4,8. Da steht noch, wie ich dieses innere Produkt ganz praktisch mit diesem Koeffizienten ausrechnen kann. Und da gehe ich jetzt aber auf die nächste Tafel. Wir wissen ja schon, dass 1 rauskommt. Also schreibe ich links eine 1 hin, dann kommt das innere Produkt, dann drösel ich das auf. Das heißt, wir stellen uns jetzt vor, dass ich hier an beide Stellen diese Linearkonvention hingeschrieben hätte. Mache ich jetzt nicht, denn ich wende sofort das Korrelat an. Das sagt mir, dass ich das innere Produkt ausrechne, indem ich die Koeffizienten nehme. Immer da, wo die Indizes gleich sind, und dann summiere ich über die erste Koeffizient mal zweiter komplex konjugiert. Jetzt sind die aber ja immer gleich. Also habe ich ja einfach nur die Summe, i Löffel von 1 bis n, lambda i mal lambda i komplex konjugiert. Da habe ich einfach nur 4,8 draufgeworfen. Ja, sehen wir das? Okay. Ach so. Aber das sind doch natürliche Zahlen, das heißt, bei komplexer Konjugation verändern die sich gar nicht. Oder Null. Verändert sich auch nicht. Das heißt, hier stehen jetzt einfach die Quadrate über die Lambda i. Argument haben wir vorhin doch so ähnlich schon gesehen, oder? Da haben wir so die Summe über nicht negative Zahlen, da kommt 1 raus, das heißt, es kann nur einen Summanden geben und da steht eine 1 und der Rest ist 0. Das heißt, in der Linearkombination, mit der wir angefangen haben, da müssen ja alle Koeffizienten bis auf einen 0 gewesen sein. Und der eine Koeffizient, der da steht, der muss dann auch noch 1 gewesen sein, denn hier muss ja eine 1 übrig bleiben, als Quadrat von einer natürlichen Zahl beziehungsweise 0, dann kann das nur 1 Quadrat sein. Also ist dieses Lambda auch noch 1 und das heißt, da steht wirklich nur ein einzelner der Wurzel der Charakter und das ist alles. Das ist nur, wenn ja, ich schreibe jetzt nicht diese ganze Argumentation hin mit, es kann nur einen geben, sondern wenn die selbst irreduzibel ist. Denn der entsprechende Koeffizient ist dann ja auch wirklich 1. Das ist also nicht ein Vielfaches, ein echtes Vielfaches von einem irreduzibel, sondern wirklich nur rein irreduzibel. Und das ist wichtig, ansonsten könnte man ja zum Beispiel auch das Negative von einem irreduziblen Charakter sein. Und das Negative von einem irreduziblen Charakter ist kein. Und nicht mein Charakter nach allem, was wir jetzt wissen. Aber es hätte ja vorher sein können. So, das war schon B. Oh, gut. Dann kommt jetzt noch C. Was war da nochmal los? Ach genau, wieder so ein genau dann wenn. Also haben wir wieder zwei Richtungen und da ist wieder die eine einfach. Und zwar wieder die von links nach rechts. Wir fangen also jetzt an mit einem Charakter. Was steht hier schon alles? Wir wissen, dass Charaktere sich als N0-Linearkombination schreiben lassen. Okay. Daraus folgt dann aber sofort mit Korrelat 4,8, dass dann diese ganzen inneren Produkte hier mit den irreduziblen Charakteren aus N0 kommen. Denn die Koeffizienten hier bei Psi sind aus N0 und dann habe ich ja auf der anderen Seite immer nur jeweils einen irreduziblen. Das heißt, wenn ich die Formel dann nehme und das ausrechne, treffen da genau einmal ein Irreduzibler und sein Anteil in Psi aufeinander. Der Rest ist sowieso 0. Und dann ergibt sich mit den Koeffizienten, dass dann was aus N0 rauskommt. Wieder gucken wir, was ist umgekehrt los, warum ist das interessanter? Jetzt gilt umgekehrt. Ach so, Moment, das sollte ich nicht so formulieren. Dann folgt aus A Korrelat 4,8, dass ich möchte konstant mit einer Mutation da oben sein. Das ist I aus der Länge 1 bis N Chi I mit Psi, inneres Produkt aus N0 hat. Sonst hätte ich jetzt nochmal dazu schreiben müssen für alle irreduziblen Charaktere. Aber wir haben ja da oben schon T1 bis TN genannt. Dann ist es so eleganter eigentlich. Jetzt gilt umgekehrt. I aus 1 bis N. Dass das innere Produkt in der 0 ist. Und jetzt wollen wir zeigen, dass Psi dann nicht irgendeine beliebige Klassenfunktion sein kann, sondern dass es ein Charakter sein muss. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Eine Möglichkeit ist, irgendwie konkret loszubasteln und eine Darstellung zu finden, zu der dieses Psi gehört und dann irgendwie zu zeigen, dass es ein Charakter ist. Das heißt, es läuft darauf hinaus, zu zeigen, dass zwei Abbildungen gleich sind. Und das ist ungefähr die Strategie, die wir jetzt haben. Wir basteln los, wir basteln etwas, von dem wir sehen können, dass es ein Charakter ist und weisen danach, dass das als Abbildung dasselbe macht wie Psi. Und wenn zwei Abbildungen gleich sind, gleicher Status-Zielbereich, gleiche Abbildung, dann sind sie gleich. Und das heißt, wenn das eine ein Charakter ist, muss das andere auch ein Charakter sein. Nur damit wir einen Plan haben. Was haben wir alles schon? Bla bla bla. Okay. Ich gebe mal diesen Werten hier einen Namen. Das kann ich also fortsetzen. Es gelte für all diese, dass das eine natürliche Zahl ist. Und es sei, dann habe ich jetzt nämlich direkt für alle Indizes, Lambda I, das sei diese natürliche Zahl oder 0. Das heißt, Lambda I ist definiert als inneres Produkt von I mit S. Dann haben wir das. Und ja, was können wir überhaupt machen? Was haben wir zur Verfügung? Wir haben die irreduziblen Charaktere. Okay, soweit, so gut. Die kommen ja irgendwo her. Für die gibt es irreduzible Darstellungen, von denen die herkommen. Und dazu dann jeweils einfache CG-Modulen. Also schnappe ich mir das doch mal alles. Sein. V1 bis Vn. Einfache Modulen. Mit dazugehörigen irreduziblen Darstellungen. Delta 1 bis Delta n meinetwegen. Und die ganze Notation soll so sein, dass immer alles, was den gleichen Index hat, zusammengehört. Das heißt, V1 soll ein einfacher G0 sein mit entsprechender irreduzibler Darstellung Delta 1, die zum irreduziblen Charakter Chi 1 gehört und so weiter. Das kann ich erstmal machen. Ich brauche ja irgendwas zum Losbasteln. Dann haben ja diese ganzen Vektorräume noch irgendwelche Dimensionen. Die brauchen jetzt auch noch Namen. Zu den Lambdas passt. Am Ende möchte ich etwas haben, was. Moment, vielleicht kann ich kurz skizzieren, wie ich das geht. Also, ich will die Lambda I mal Ni summieren. Da kommt irgendwas raus. Das soll am Ende die Gesamtdimension für meinen Vektorraum sein, auf dem ich was machen will. Und ich will den basteln, indem ich mir überlege, naja, N1 ist die Dimension von so einem einfachen Modul. Dann nehme ich halt Lambda 1 Kopien davon. Lambda 1 ist ja eine natürliche Zahl oder 0, also ergibt es Sinn. So, dann nehme ich so viele Kopien, mache also so eine direkte Summe abstrakt und baue mir auf die Weise einen Vektorraum, auf dem es auch wieder eine Gruppe wirkt, indem ich nämlich einfach so eine Wirkung definiere auf den ganzen Kopien. Immer gleich, so wie halt auf V1. Das ist mein erster Bestandteil. Dann kommt Lambda 2 mal N2, nächster Bestandteil. So baue ich mir abstrakt einen Vektorraum mit dieser Dimension, wo ich auch stückchenweise definiert habe, wie die Gruppe darauf wirkt. Das kann ich machen, oder? So, kann ich machen. Wir konstruieren einen C-Vektorraum V, der Dimension, so wie ich gerade erklärt habe, Summe über die Lambda in die Ni. Isomorph zu V1 mit stückchenweise definierter Wirkung von G. Als abstraktes, direktes Produkt kann man sowas immer bauen. Das ist kein Problem. Das heißt, ich kriege hier ein G-Moll. Ah, das heißt, ich habe eine Darstellung, das heißt, ich habe einen Charakter. Ah. Sehen, wie das alles gebaut ist. Dann ist Chi gleich Psi, die bilden gleich ab und wir können ja mal kurz überlegen, warum das so ist. Ich schnappe mir das erste Stückchen von den, also ne, die Charakterdelta auszurechnen heißt ja Abbildungsmatrizen bilden eine Spur ausrechnen. Also überlegen wir, wie das geht. Wir haben den Vektorraum, wir bilden jetzt eine Basis, die so schön ist, dass man da dann auch so eine Blockmatrix hat, als Abbildungsmatrix jeweils. Okay, was sehen wir im ersten Stück der Matrix, oben links? Da sehen wir jetzt ein Stückchen, was zu diesen Lambda 1 vielen Summanden gehört, die isomorph sind zu V1. So, wie wird da abgebildet? Ich habe Lambda 1 direkte Summanden. Auf V1 passiert das, was die Darstellung Delta 1 uns sagt. Dazu gehört der irreduzible Charakter Chi 1. Das habe ich jetzt Lambda 1 mal, also habe ich dann als entsprechenden Charakter für dieses Stückchen der Matrix Lambda 1 mal N1. Ne? Dimension mal der Wert. Dann kommt das zweite Stückchen. Gleiche Logik. Lambda 2 mal N2. Dimension mal und so weiter. Das heißt, wenn ich mir das wirklich mit den Abbildungsmatrizen vorstelle und mir diese Blockstruktur des Vektorraums dazu angucke, diese abschnittsweise Wirkung, dann sehe ich, dass tatsächlich der Charakterwert, der rauskommt, wenn ich das mit den irreduziblen Charakteren so kombiniere, genau das ist, was Psi macht, wenn ich mir angucke, wo Psi herkommt. Also was diese inneren Produkte sind. Das ist es. Und das war Lemma 4.9. Mal gucken, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, dann können wir noch mit Satz 4.10 anfangen und einfach mal gucken, wie weit wir kommen. So, zu Satz 4.10 hatten Sie Notizen, das heißt, ich kann jetzt in Ruhe wischen, Sie können sich da nochmal einlesen und dann fange ich an, die Beweisstruktur ein bisschen an der Tafel zu skizzieren. Da wird eine Abbildung eine Rolle spielen, die in der Übung vorkommt, in Serie 5, in Aufgabe 2. Die eine oder andere Rechnung im Zusammenhang damit machen wir dann also in der Übung und dann kann es sein, dass ich dann hier in der Vorlesung sage, ich mache die jetzt nicht nochmal, sondern wir reden ja sowieso in der Übung über diese Abbildung und dann puzzeln wir das so zusammen. Also wische ich erstmal. Schauen Sie bitte schon mal kurz, was der Satz sagt und worum es da geht. Dann steigen wir da gleich zusammen ein. Das ist der letzte Satz in Kapitel 4. Und das ist noch ein Teil Vorbereitung auf Charaktertafel. Da geht es nämlich um die sogenannten Autoritätsrelationen. Was dann im Satz passiert. So, Satz 14, was ist da los? Wir haben unser übliches Zeug, wir haben die irreduziblen Charaktere von G, die heißen G1 bis GK. Und jetzt kommen zwei Gruppen miteinander, A und B. Und dann kommen wieder zwei Aussagen. Das heißt, wir wiederholen das Schema, was wir aus Satz 4.1 schon kennen. Erste Aussage für den Fall, dass die beiden Elemente A und B in der Gruppe konjugiert sind. Wenn das der Fall ist, dann kann man die Ordnung des Zentralisators von A ausrechnen, indem man folgende Summe bildet. Man summiert von 1 bis K über über die Einträge oder die Charakterwerte Chi I von A mal Chi I von B komplex kombiniert. Wer braucht eine Erinnerung, was der Zentralisator von A ist?
Niemand. Okay.
Gut, das heißt, wir haben die Möglichkeit, je nachdem, was für Infos wir brauchen, eine Zentralisatorordnung auszurechnen oder, wenn wir die Zentralisatorordnung kennen, vielleicht fehlende Charakterwerte auszurechnen über diese Summenformel. So sollte man das lesen. So, das passiert, wenn A und B konjugiert sind. Und übrigens ist es so, dass das auch nur dann passiert, wenn A und B konjugiert sind. Denn wenn sie es nicht sind, dann ist dieser Wert 0. Heißt also auch, dass in dem Fall, wo man nicht konjugierte Gruppenelemente hat und man irgendwas über Charakterwerte herausfinden möchte, man immer noch eine Info hat, weil nämlich dann diese Summe 0 ergibt. Wenn man also einige Charakterwerte hat und andere noch fehlen, kann man diese Summe benutzen, um vielleicht herauszufinden, was die fehlenden Werte sind. So, sehr wertvolle Info. Um das zu beweisen, nehmen wir erstmal ganz viel Notation her. Wir wissen ja, dass die Anzahl der konjugierten Klassen dasselbe ist wie die Anzahl der eruptierenden Charaktere, also K. Dann kann man sich Vertreter dieser Klassen hinschreiben, sodass man also diese Fallunterscheidung, A und B sind konjugiert oder eben nicht, machen kann mit sind konjugiert zum gleichen Vertreter oder eben nicht. Dann wissen wir auch noch, dass diese irreduziblen Charaktere von irreduziblen Darstellungen herkommen, also von einfachen G-Modulen. Dann kann man sich solche Module hernehmen, V1 bis VK, von Darstellungen. Dann haben wir Dimensionen dazu, das ist also wirklich alles wie immer. Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommt so ein ergebener Homomorphismus für jedes I vom Zentrum der Gruppenalgebra in C aus. Und dieser ergebende Homomorphismus soll so sein, wie wir das in Serie 5 in Übungsaufgabe 2 gesehen haben, beziehungsweise sehen werden, denn Sie arbeiten ja gerade an der Serie und wir reden erst ab nächster Woche darüber. Das heißt, Montag können wir das super aufgreifen, das passt richtig gut. Das ist, das alles kommt daher, dass man sich eine Abbildung anschaut, die durch Multiplikation von rechts bewirkt wird, mit einem festen Element aus dem Zentrum der Gruppenalgebra. Dann überlegt man sich, dass man das ausdrücken kann durch Skalarmultiplikation und dass dann die Abbildung, die jedem Zentrumselement diesen Skalar zuweist, selber eine interessante Abbildung ist. Das passiert dann in dieser Übungsaufgabe. Für jedes Element aus dem Zentrum haben wir also einen solchen Homomorphismus. Und zu jeder konjugierten Klasse gehört ja eine konjugierte Klassensumme, von der wir wissen, dass die im Zentrum liegt und der wir deswegen dann mit so einem Index I so einen Homomorphismus zuweisen können. So ist das hier zu verstehen. Und dann wissen wir auch noch, wenn man diese Klassensummen hat und wenn man zwei Klassensummen multipliziert, dass man dann so eine Darstellung bekommt, wieder in den Klassensummen mit Koeffizienten davor. Das ist Lemma 217b gewesen. Wir haben uns ja überlegt, dass die Klassensummen eine Basis bilden für das Zentrum. Das ist auch schon eine Weile her, deswegen erinnere ich jetzt nochmal kurz dran. Und daher kommen diese Koeffizienten, diese Lambdas. Lambda von xgh ist definiert, oder diese Werte Lambda von xgh sind definiert als die Koeffizienten, die vorkommen, wenn man zwei Klassensummen multipliziert und dann das Ergebnis wieder als Linearkombination in den Klassensummen schreibt. Und weil das nochmal wichtig wird, habe ich nochmal dazu geschrieben, dass bei dieser Darstellung die Koeffizienten von den Klassensummen abhängen, also von den konjugierten Klassen, aber nicht davon, was für einen Vertreter man wählt. Man kann für all diese Rechnungen, kann man immer an jeder Stelle Gruppenelemente durch etwas dazu Konjugiertes in der Gruppe ersetzen und die Werte würden sich nicht verändern. So, nach diesem ganzen Vorgeplänkel kommt jetzt der erste Schritt im Beweis. Ich behaupte nämlich, dass wenn man mit der ganzen Notation, die wir haben, wenn man also diese Vertreter für die konjugierten Klassen hat, x1 bis xk, wenn man sich da jetzt zwei hernimmt, zwei konjugierten Klassen, gleich oder verschieden, repräsentiert durch xi bzw. xj, wenn man dann die Klassensumme bildet und die multipliziert, dann behaupte ich, dass man da so eine Formel für herstellen kann, wo die Koeffizienten vorkommen, die wir kennen, und die Klassensummen, bla bla bla, aber wo eben auch die konjugierten Klassenlänge eingeht. Das steht in Schritt 1. Da Sie das alles in die Notizen haben, schreibe ich jetzt Schritt 1 nicht nochmal ab, sondern fange hier irgendwo mit dem Beweis dafür an. Das ist also jetzt der Beweis
lohnt sich locker, den zu machen.
Auf jeden Fall. Starten wir damit, dass wir auf die linke Seite gucken. Klassensumme von xi mal Klassensumme von xj. Und dass wir noch einmal kurz überlegen, wie war das mit der Definition von diesem Koeffizienten? Wie kann man das hinschreiben? Naja, da steht dann Klassensumme von xi mal Klassensumme von gleich. Oh, und bitte beschweren, wenn man meine i's und j's nicht gut auseinanderhalten kann, denn die brauchen wir jetzt ganz viel. Und vorher habe ich meistens i's verwendet. Genau, jetzt kommen i's und j's. Bitte beschweren, wenn die nicht gut auseinanderzuhalten sind. Das Produkt der Klassensummen ist nach Definition dieser Lambda-Koeffizienten die Summe L läuft von 1 bis k über die Koeffizienten Lambda von xl, xi, xj mal Klassensumme von xl. Wir laufen also über diese Klassensummen drüber, das sind unsere Basiselemente, dann haben wir da die Vorfaktoren und diese Linearkombination ergibt das Produkt. Jetzt möchte ich das einmal ausschreiben. Und es wird gleich deutlich, warum ich das mache, indem ich wirklich von 1 bis k da durchgehe. Das heißt, ich habe Lambda von x1, xi, xj mal Klassensumme von x1. Plus, jetzt kommt das nächste für 2, 3 und so weiter. Und die letzte schreibe ich auch noch hin. Lambda von xk, ja, k ist der letzte, xk, der Term, den ich ausrechnen möchte. Also nochmal gucken. Ich habe irgendein Gruppenelement, bilde die Klassensumme darüber, mache das für jedes Gruppenelement und setze immer das entsprechende, den entsprechenden Koeffizienten Lambda g, x, y, x, j davor. Warum auch immer, sehen wir gleich. Wenn ich über all diese Ausdrücke summiere, über alle Gruppenelemente, dann kann ich das doch aufteilen und kann die Summe über die Gruppenelemente so organisieren, dass ich nach Konjugationsklassen dadurch gehe. Richtig? Ich kann also eine Summe bilden, wo ich über alle Leute aus der ersten Klasse laufe, x1 hoch g. Und dann kann ich alle Leute zusammengruppieren aus der zweiten Klasse, x2 hoch g. Oder? Kann ich doch machen. Das heißt, dann habe ich die Summe über alle Gruppenelemente, die aus x1 hoch g kommen. Und dann schreibe ich alles ab. Lambda von A. Wir haben doch gesagt, dass diese Lambda-Werte nicht von den konkreten Gruppenelementen abhängen, sondern nur von den konjugierten Klassen. Wenn also in dieser Summe G aus der ersten konjugierten Klasse kommt, dann darf ich in den Lambdas anstatt von G x1 hinschreiben. Dann mache ich das nochmal. X1, x2, xj mal die Klassensumme von, naja, wenn G aus der Klasse von x1 kommt, dann sind die Klassensummen von G und die Klassensummen von x1 gleich. Also schreibe ich die Klassensumme von x1. Plus und so weiter. Wenn ich alle konjugierten Klassen ausgeschöpft habe, komme ich am Ende irgendwann bei der letzten an und habe die Summe, die ich aus der letzten konjugierten Klasse, also xk, glaube ich, hochgehe. Das heißt, bei Lambda darf ich jetzt anstelle von bxk hinschreiben. Schauen wir uns den ersten Summanden an. Hier steht doch jetzt hinter dem Summenzeichen k immer dasselbe. Das hängt jetzt gar nicht mehr von dem konkreten Gruppenelement ab. Wie oft steht das da? Naja, so oft, wie ich hier ein Element aus der konjugierten Klasse hernehmen kann. Das heißt, ich muss die Länge der konjugierten Klasse hinschreiben. So oft habe ich da den gleichen Summanden. Also steht da Länge der konjugierten Klasse von x1 mal der Ausdruck hinter dem Summenzeichen. Mal ist der Summand, der da steht, unabhängig von den Gruppenelementen, über die ich laufe, der hängt nur von der Klasse ab und ich zähle, wie oft ich da ein Gruppenelement habe, also wie viele Leute in der Klasse sind. Das ist also genau dasselbe. Länge der Klasse xk mal Lambda xk xj mal Klassensumme von xk. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, was oben steht, dann sehen wir, dass das genau diese Koeffizienten sind, die wir da oben auch stehen haben. Und wenn man jetzt jeweils durch die Länge der konjugierten Klasse teilt, kommt man auf die Produkte. Das heißt, das ist genau das, was in Behauptung 1 steht. Klasse 1 mal Klasse 2, Entschuldigung, Klassensumme 1 mal Klassensumme 2 ist die Summe über diese Dinger da, aber jeweils noch korrigiert um das Inverse der Länge der konjugierten Klasse. Ja, das war Schritt 1. Schauen wir eben, wie lang Schritt 2 ist. Schritt 2 ist eine. Ja, erstens ist Schritt 2 eine Rechnung, die ungefähr genauso lange dauert. Das heißt, dann würde ich überziehen. Und zweitens ist das auch der Schritt, wo dann diese Abbildung aus Aufgabe 2 von Serie 5 vorkommt. Das heißt, es passt perfekt, wenn wir das nächste Woche machen. Ich bereite das in der Übung schon ein bisschen vor, indem ich dann da, wenn wir die Aufgabe besprechen, schon was dazu sage, was dann da für den Beweis von 4.10 noch wichtig ist, damit wir das auf dem Schirm haben, und dann können wir das direkt am Dienstag im Detail besprechen. Okay? Super, dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann.